Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen beim Kaffeeklatsch vom Gebrauchtwarencenter mit Kathi, Angie und Jenny.
Und Kerstin.
Ja, hallo, da sind wir wieder beim Kaffeeklatsch vom Gebrauchtwarencenter. Heute sind wir nur zu zweit. Die Kerstin ist da.
Hallo.
Und ich, die Angie. Ja, und wo sind denn unsere zwei Grazien schon wieder hin verschollen?
Keine Ahnung. Also bei Jenny weiß ich, sie ist Mumien auswickeln in Ägypten.
Genau, ein lang gehegter Traum geht endlich in Erfüllung. Und sie konnte uns auch belatschen, dass es aus der Portokasse bezahlt wird.
Ja.
Die ist soweit versorgt. Die wird wahrscheinlich total glücklich zurückkommen. Müssen wir mal gucken, ob wir sie nochmal irgendwie mit Salbei oder Weihrauch einmal ausräuchern müssen, damit sie da keinen Fluch mitbringt.
Ja, besser wär's.
Sicher ist sicher.
Aber,
ja, absolut. Und Kathi ist, glaube ich, schon wieder irgendwo in der Welt zum Backworkshop, wenn ich mich recht erinnere.
Hatte sie nicht irgendwas von British Bake Off gesagt, dass sie sich da bewerben will?
Stimmt. Ne? Ich komme da schon durcheinander, weil die auch immer einfach, weißt du, du siehst nur noch so eine Mehlspur und sie ist weg. Mhm. Sie sagt ja auch nichts.
Ja.
Aber sie bringt immer leckeren Kuchen mit danach.
Also für uns ist es, also jetzt nicht Win-Win, aber Win. Weil wir kriegen den Kuchen.
Ja, kann man so zusammenfassend sagen. Ja. Es ist schon okay.
Genau.
Okay, aber dann verpassen die beiden eine wirklich interessante Folge. Wir sprechen nämlich heute über die drei Fragezeichen und der unsichtbare Gegner.
Ja, ein etwas älteres Schätzchen.
Mhm.
Das Buch ist von 84 und nur 2 Jahre später gab es dann das Hörspiel dazu, nämlich 1986.
Genau, und tatsächlich ist dann die deutsche Buchversion auch 86 rausgekommen, also dann quasi zeitgleich mit dem Hörbuch. Das war noch so die Ära, wo das quasi gemeinsam gekoppelt war.
Mhm.
Genau, magst du direkt mit dem Klappentext oder sollen wir noch... Ach so, Regie, Heike Dine Körting natürlich.
Ne? Wen wundert's? Wollen wir kurz auf die Sprecher eingehen oder machen wir das nach dem Klappentext? Wir hätten es gern.
Wir machen ja. Also jetzt wollen wir. Wir sind zwar nur zu zweit, Kerstin, aber du fängst gerade an, hier freizudrehen.
Entschuldigung.
Das ist doch jetzt nicht dein Ernst. Das muss ich melden, das ist dir klar, ne?
Ich glaube, die Vibroakustik ist mir zu Kopf gestiegen.
Ja,
es vibriert noch in meinem Hirn. Da bin ich
kurz. Da musst du auch mal erzählen. Das hat da vielleicht den einen oder anderen Kontakt so ein bisschen gelockert. Nein, wir machen erst den Klappentext und dann starten wir. Ja?
Okay. Ja, jetzt bin ich wieder in der Spur. Alles gut. Dann fange ich doch mal mit dem Klappentext an.
Sehr gerne.
Ben Peck, Peters Großvater, hat eine Reihe von Erfindungen gemacht und jetzt will er eine davon in New York verkaufen. Aber er hat ständig Angst, dass man ihm sein geistiges Eigentum stiehlt. Da ist vor allem Ed Snabel. Was hat dieser Mann vor? Warum verfolgt er Ben Peck? Die drei Fragezeichen erleben eine atemberaubende Jagd quer durch Amerika. Fertig. Das ist ein sehr cooler.
Fertig?
Ja.
Ja.
Also fürs Alter der Folge ist das ein äußerst ungewöhnlich kurzer Klappentext. Also.
Voll. Ich dachte auch, du nimmst jetzt Anlauf und liest jetzt noch die folgenden 5 Seiten vor, aber das war's.
Das war's. Diesmal gab es nichts zum Ausrollen, Ausklappen oder sonst irgendwas. Kurz, knapp. Und ich finde ihn trotzdem gut.
Ja, das stimmt. Er gibt schon mal so eine kleine Vorschau auf das, was passiert, aber genauso, wie es sein soll.
Ja.
Und natürlich, ich liebe, dass der in Anführungsstrichen Widersacher Ed Snabel direkt genannt wird. Und wie geil ist dieser Name? Ich feiere den Namen.
Ja, und ich hätte eigentlich sagen müssen, Snabel.
Snabel. Ja, vielleicht reden wir dann jetzt, das ist eine gute Überleitung, einmal über die SprecherInnenliste.
Ja, wir haben viele übliche Verdächtige. Also die drei großen Namen, sage ich mal, sind alles Wiederholungstäter. Beziehungsweise Herr Völz taucht hier, glaube ich, zum ersten Mal auf, weil der giftige Gockel ist ja später. Wir hatten den Herrn Völz zwar schon mal besprochen, aber die Folge ist natürlich später.
Mhm.
Wir hatten es ja auch mal von wegen der Sprecherdynastien, da gehört die Familie Völz auch zu, weil beide Kinder sind ja in die Fußstapfen gefolgt.
Ja, absolut.
Also die Tochter Rebecca Völz hat zum Beispiel Jennifer Grey in Dirty Dancing gesprochen. Der Sohn Benjamin ist die Synchronstimme von Keanu Reeves, von Mulder aus Akte X und auch von McConaughey. Also durchaus bekannte Darsteller, die er da sprechen darf.
Mhm.
Herr Völz selber ist den meisten von uns wahrscheinlich als Stimme bekannt, als Blaubär.
Genau, der Captain Blaubär. Und so ein bisschen, ich finde, ja, wie soll ich sagen, also das ist ja auch, der Grandpa ist ja auch ein bisschen wie ein Captain Blaubär.
Ja, ja.
Also bei Captain Blaubär weiß man ja auch nie so richtig, ist es jetzt gelogen oder nicht.
Genau.
Und irgendwie zieht sich das ja auch so durch die Folge. Da kommen wir gleich bestimmt nochmal zu, wenn wir so ein bisschen mehr über den Inhalt sprechen. Aber das passt. Also wenn diese Figur eine Fantasiefigur wäre, dann wäre es Captain Blaubär. Das passt einfach eins zu eins.
Absolut. Also ich habe ja schon mehrfach gestanden, dass ich ab und zu auch Fremdhörer, also sprich den Bobcast gehört habe, die auch diese Folge schon besprochen haben. Und da meinte Herr Fröhlich auch, die drei Fragezeichen sind quasi die drei kleinen Bären und der Blaubär fährt das Auto. Also das Bild passt
genau
absolut.
Genau so. Und habe beim Recherchieren nochmal das Foto von Wolfgang Völz gesehen und dachte mir, genau so stelle ich mir Mr. Peck vor. Also so habe ich mir den immer in meinem Kopf mehr oder weniger ausgemalt. Genauso wie er halt dann, sage ich mal so, in älteren Jahren auch aussah. Ich weiß nicht, wie er als junger Mann aussah. So stelle ich mir auch den Großvater von Peter vor, oder?
Absolut. Absolut.
Also es ist so leicht untersetzt, so eine knollige Nase, nur noch so ein paar, also so Geheimratsecken, aber ein total sympathisches, fast schon jungenhaftes Lächeln auf den Lippen.
Ja.
So, dass man immer nicht weiß, verarscht er mich gerade oder meint er das ernst?
Genau. Noch so ein liebevoller Grandler, also er tut so, als würde er dich gleich beißen, aber eigentlich ist das ein ganz, 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 ganz lieber, solange man ihn nicht ärgert.
Der will nur spielen. Der tut nichts.
Genau, der will nur spielen, der tut nichts.
Und da musste ich ein bisschen lachen, weil irgendwie verschmelzt so diese Person Wolfgang Völz mit seinen verschiedenen Rollen, die er gespielt hat und eben Ben Peck, finde ich. Das ist irgendwie so eine Schmelzmasse.
Ja, absolut.
Also wir sind Fans, oder? Kann man so
absolut
sagen.
Absolut. Also ich habe auch, er hat ja in Raumpatrouille Orion mitgespielt und auch Graf Joster gibt sich die Ehre. Wo er auch, also gerade bei Graf Joster hat er auch so eine, ja, man wusste nie so richtig, wo man ihn hintun soll. Ein Ex-Dieb, der jetzt der Chauffeur eines kriminalfalllösenden Grafen ist. Also immer so eine leicht zwielichtige Person, wo man auch nie wusste, stimmt das, was der da erzählt. Also es zieht sich so ein bisschen durch seine Charaktere. Aber es hat immer zu ihm gepasst. Und er war immer der Nette, immer der Gute. Der hat nie Bösewichte gespielt, nicht, dass ich wüsste. Weil das hätte zu ihm auch irgendwie nicht gepasst, finde ich. Weil er ist halt einfach so ein liebevoller Grandler.
Total. Und irgendwie, ich glaube, auch im Bobcast wurde das erzählt, dass er zur Zeit der Aufnahme war Völz ja gar nicht so alt, in Anführungsstrichen, wie er sich anhört.
Ja, genau.
Also er hat da diese Gabe, seine Stimme so einzusetzen, dass du halt denkst, da sitzt jetzt ein Großvater und nicht, weiß ich nicht, mit 40er, End 30er, wie alt war er da? Warte mal, wann ist er geboren? Müsste ich jetzt mal gerade hier einmal... Ja, der ist 1930 geboren.
Ja.
Na, okay, dann war er schon nicht mehr ganz.
Ja, aber...
Nicht mehr ganz so jung.
Er war nicht so alt, wie er sich anhört, weil die Marianne Kehlau, um zur nächsten Sprecherin zu kommen, die seine Tochter, also Peters Mutter, spricht, ist 5 Jahre älter als Herr Völz.
Das stimmt, ja. Und das hört man nicht.
Überhaupt nicht, gar nicht.
Kerstin, hast du irgendwie bei deinem Vibro-Akustik auch perfekte Überleitungen gelernt? Das ist ja hier, ich bin ganz begeistert.
Ich habe noch einen Nebenkurs gebucht, der war noch frei. Das ist,
okay.
Ich war in Mainz im Überleitungsmuseum und habe mir da ein paar geliehen.
Muss ich auch mal hin. Ja, okay. Gibt es sonst noch was zu der Sprecherinnenliste? Ja, Lutz McKenzie haben wir noch.
Ja. Und, Horst Naumann.
Ja, Horst Naumann, gut stark.
Der, vor kurzem, also um genau zu sein, am 26. Februar verstorben ist. Das war jetzt tatsächlich Zufall. Wir haben deshalb nicht diese Folge ausgewählt. Da überschlugen sich die Ereignisse.
Das stimmt. Aber vielleicht, gehen noch mal hier liebe Grüße Richtung
auf
Himmel oder wo auch immer er jetzt ist.
In den SprecherInnenhimmel.
In den SprecherInnenhimmel. Auch hervorragend gesprochen. Ich finde auch, so wie er spricht, man findet ihn von der Rolle her, ist er schon auch so ein bisschen unsympathisch angelegt, aber auch nicht als der klassische Bösewicht. Und das macht er auch ganz gut, so dieses Ausgewogene zwischen, wo man dann denkt, spinnt jetzt der Ben Peck oder spinnt jetzt der Snabel? Also, ja. Oder spinnen sie beide wahrscheinlich einfach unterm Strich. Ja.
Irgendwie, man kann ihn nicht so richtig greifen, den Herrn. Aber er hat ja auch bei den drei Fragezeichen dann in späteren Folgen den Professor Arnold Brewster gesprochen im Volk der Winde und im Schrein der Nebel.
Ja, stimmt.
Also auch er... Hier noch kein Wiederholungstäter, aber dann später ein Wiederholungstäter. Mhm. Und um dann das noch vollständig zu machen, Frau Kehlau hatten wir auch schon in einer völlig anderen Rolle im Ameisenmenschen als die ständig hysterische Letizia Redford. Mhm, und ich finde, die erkennt man jetzt nicht direkt wieder, die Frau Redford. Sie ist hier nicht ganz so hysterisch.
Nee, das stimmt. Hat sie sich ein bisschen beruhigt.
Ja.
Ja, okay. Sollen wir mal in die Folge einsteigen?
Das können wir gerne tun. Und da fangen wir auch direkt mit Frau Kehlau an. Da sind wir wieder bei den guten Überleitungen.
Ich hasse ihn. Ich mach's mich fertig. Ja, es gibt eine Unterhaltung zwischen drei Fragezeichen und Mrs. Shaw. Und sie haut ein Feuerwerk an Beschimpfungen raus. So kann man es doch nicht anders sagen.
Absolut. Und sehr schön finde ich, also sie flucht rum, dieser alte Trottel, dieser irgendwann rufe ich die Polizei an, ich lasse den einweisen. Also die ist richtig wütend. Und Peter weiß sofort, worum es geht. Was hat Opa schon wieder gemacht?
Ah, genau, was hat Opa schon wieder gemacht? Und ich dachte mir halt, also klar, man ärgert sich auch schon mal über Eltern, aber ich finde halt, wie sie über ihn redet, ist schon nicht von schlechten Eltern. Das ist schon echt krass. Ja, dann erzählt sie ja, was passiert ist. Er hat ja mal wieder, er ist ja von Beruf Erfinder und er hat eine ganz tolle Wassersprenkelanlage zusammengebastelt und hat die im örtlichen Gemeindezentrum eingebaut, was ja erstmal voll die nette Geste ist.
Absolut.
Und dann hat der Herr Pfarrer sich eine Kippe angesteckt. Da war irgendwie eine Benefit-Veranstaltung von den Damen.
Ja.
Und ja, dann wurde natürlich dadurch durch die Zigarette eben dieser Sprenkler angemacht und sämtliche Damen des Clubs bis auf die Haut nass. Das ist das ist die Geschichte, weshalb Mrs. Shaw so erbost ist. Aber so im Erzählen merkt sie eigentlich, dass es auch ein bisschen witzig ist und sie kringeln sich halt erstmal ab, die drei Fragezeichen und Mrs. Shaw.
Also sie ist... Erst ist sie, ja, wahnsinnig komisch, alle waren nass und dann muss sie selber lachen, weil sie dann doch es ist lustig, ich gebe es ja zu.
So, und da muss ich dich jetzt fragen. Also das ist ja eine ganz süße Geschichte, ne, so am Anfang, weil man erstmal, als Hörer, finde ich, ist Hörer, Hörerin, ist man erstmal aufmerksam und denkt sich, über wen ist sie denn da so wütend? Mhm. Aber die Geschichte selber, ich meine, wenn der Pfarrer doch die Zigarette anmacht... Also das ist doch überhaupt nicht Mr. Pecks Schuld, oder?
Also grundsätzlich bin ich auf deiner Seite. Was macht der sich auch eine Zigarette an? Aber eigentlich sollte eine Löschanlage nicht so hochsensibel sein, dass eine Zigarette reicht, um es auszulösen. Man könnte jetzt sagen, er hat es etwas zu gut gemeint und ist zu sehr auf Nummer sicher gegangen.
Ja, also ich finde, ich nehme ihn absolut in Schutz, den Mr. Peck, weil dafür kann er gar nichts. Er hat nur das Schlimmste verhindert. Und ich finde es gar nicht schlimm, muss ich sagen.
Also ich glaube, wäre ich eine der Damen gewesen, die da jetzt platschnass irgendwo rumstehen, ich weiß nicht, ob ich es so lustig gefunden hätte in der ersten Sekunde. Aber ich glaube, hinterher hätte ich auch herzhaft drüber gelacht.
Also das werden die Damen sich auf jeden Fall lange noch bei ihren Teerunden erzählen.
Mit Sicherheit. Genau.
Ja, und dann geht es eigentlich direkt schon quasi, wir tauchen in die Geschichte, denn es geht ja darum, dass der Mr. Peck verreisen möchte, quer durchs Land, um eine Erfindung zu präsentieren. Und ja, da kriegt die Mrs. Shaw richtig Panik.
Da sind wir wieder bei dem alten Trottel oder wie auch immer sie ihn liebevoll bezeichnet. Sie ihm einfach nicht zutraut, allein und unbeaufsichtigt einmal quer durch Amerika zu fahren. Die Idee, die ihr die drei anbieten, findet sie aber erstmal auch nicht so toll. Nämlich, dass die drei als in Anführungsstrichen Babysitter mit dem Opa mitfahren.
Und aus gutem Grund. Sie weiß doch genau, dass die drei immer in Ärger geraten. Also wenn es nicht der Großvater oder ihr Vater ist, der das anzieht, dann die drei. Ja. Hat sie auch recht. Das war absolut keine gute Idee.
Ja, aber wenn nicht, dann hätten wir jetzt keine Folge. Also es ist gut, dass sie sie hat fahren lassen.
Genau, sie willigt letzten Endes ein und Mr. Peck, den die drei dann, naja, sie versuchen das ganz unauffällig zu streuen, diese Idee. Und Mr. Peck findet die Idee aber super, weil er muss dann nicht alleine fahren, er langweilt sich nicht auf der langen Fahrt und er ist direkt Feuer und Flamme.
Also ich finde das auch sehr nett, wie er sagt, ja, also ne, bei der langen Fahrt, wie du schon sagtest, kann ich gut Gesellschaft gebrauchen. Und ihr drei seid mir lieber als die alten Knacker vom Schachclub. Also er findet das eigentlich ganz gut. Und ich glaube, er hat auch so im Gedanken schon so, ja, dann kann ich denen hier was zeigen und da was zeigen. Und etwas später hören wir dann ja auch mal in einem Nebensatz, dass sie irgendwo hinfahren, wo Peters Oma aufgewachsen ist. Also so ein bisschen Familiengeschichte auch für Peter. Ja. Also das klingt so nach einem schönen Opa-Enkel-Trip, wo die beiden besten Freunde des Enkels auch dabei sind.
Ja.
Also,
genau.
Das klingt nach viel Spaß. Ich wäre mitgefahren. Ich wäre mitgefahren.
Ja, ich wäre auch. Das ist eine klassische Roadtrip-Geschichte, finde ich auch. Hat auch so das Ambiente und das Feeling. Also ich saß da schon gefühlt auch mit im Auto, muss ich sagen. Ja.
Und mit den Vieren kannst du eigentlich nur Spaß haben. Also.
Oder halt richtig in die Scheiße geraten, aber gut.
Ja. Ja, es geht dann auch direkt los und... Wir haben am Anfang, wo sie das dem Opa unterbreiten, die Idee, wir fahren mit, lernen wir auch direkt den liebenswerten, in Anführungsstrichen, Nachbarn von Herrn Peck kennen, nämlich Herrn Schnabel.
Schnabel.
Genau.
Ja, für Schnabel hat Ben Peck nicht ganz so liebenswerte Worte, das wollte ich sagen.
Ja.
Er nennt ihn unter anderem... Spion, Schnüffler, Lump, Dieb, Halunke, Hinterhältiger, streitsüchtiger Idiot. Man könnte jetzt wahrscheinlich so noch Punkt dahinter machen.
Ja.
Er findet den irgendwie nicht so nett. Warum eigentlich?
Also er wirft ihm ja auch sofort vor, der klaut Gartengeräte. Also vom Dünger bis zum Pflanzenheber klaut der anscheinend angeblich alles. Schnabel wehrt sich natürlich auch und feuert mit ähnlichem Wortlaut zurück. Was ich sehr lustig finde, wenn man genau hinhört... Herr Schnabel scheint etwas verwirrt zu sein, weil er schreit Peters Opa an mit den Worten Ed Peck, Sie sind ein Idiot oder irgendwie sowas. Aber der heißt ja Ben, er selber heißt Ed. Er hat ein bisschen die Namen vertauscht, wahrscheinlich weil er so wütend ist auf seinen Nachbarn, weil er mal wieder des Diebstahls bezichtigt wird. Und man merkt sehr schnell, die beiden haben schon eine länger andauernde Fehde. Das ist nicht erst seit gestern.
Genau, obwohl ich finde, es wirkt halt erstmal so, auch die Vorwürfe, die er eben macht, wie so ein klassischer Nachbarschaftsstreit. Also wirkt er jetzt nicht, als wäre er ein Bösewicht, sondern als wäre er halt einfach irgendein total nerviger Nachbar.
Ja, der sich Dinge ausleiht und nicht zurückbringt und manchmal auch ausleiht, ohne vorher zu fragen vielleicht.
Mhm.
Also das ist das, was Ben Peck behauptet. Aber ansonsten macht Herr Schnabel erstmal keinen bedrohlichen Eindruck, sondern ist einfach nur genervt von seinem schrulligen Nachbarn. Also so wirkt er auf mich.
Ja, wirkt nicht besonders bedrohlich, das stimmt.
Nö, überhaupt, also gar nicht. Ja, nachdem die vier dann sich auf den Weg gemacht haben, fahren sie erstmal was essen, sehr wichtig. Und nach dem Essen muss man sich ja noch mal ein bisschen bewegen, vor allem, wenn man danach noch lange Auto fahren möchte. Und es kommt Nebel auf. Und der Nebel ist hier sogar wichtig, weil sie verlieren den Opa im Nebel erstmal. Und als der dann zurückkommt, fällt ihm als allererstes auf, dass wer da auch rumkraucht? Richtig, Schnabel.
Ja, und das ist natürlich direkt, also da hört ja Mr. Peck direkt die Flöhe husten und sagt, okay, der hat uns verfolgt, der will meine Erfindung klauen, der dreht direkt wieder frei.
Aber komplett.
Und die drei sagen erstmal so, Opa, beruhig dich, ne? So,
weil sie sind
ist
ja auch
doch nichts, ist doch Zufall.
Genau, und sie sind ja auch noch nicht so weit weg von zu Hause. Also es kann ja nun tatsächlich sein, man fährt ja vielleicht auch mal in die Nachbarstadt, um irgendwo essen zu gehen und bleibt nicht in der eigenen. Also,
naja, aber die fahren ja schon was länger. Also da ist schon der Zufall etwas zu groß. Da finde ich,
Ja, aber hier, finde ich, ist es noch irgendwo zu erklären, weil Justus sagt ja auch, vielleicht besucht er Freunde, Opa direkt, so einer wie der hat keine Freunde. Also er ist geil, wirklich sehr grummelig, er mag den Schnabel einfach nicht. Und ja, also da, finde ich, ist es noch so, ja, ist ein komischer Zufall, aber ich wäre jetzt auch nicht sofort davon ausgegangen, dass er die ominöse Erfindung klauen will. Also da kann ich Justus tatsächlich verstehen, dass er sagte so, naja, ne?
Genau, und welche Erfindung das sein soll, das erfahren wir an der Stelle erstmal noch nicht. Gucken wir mal später, wie es dann so wird. Aber das erfahren wir nicht und es ist, ja, es bleibt mysteriös. Aber man denkt, also ich finde, ich habe halt in dem Moment gedacht, ja gut, jemand, der irgendwelche Sprinkleranlagen für den Damenclub in der Kirche irgendwie macht, was wird das sein? Irgendwas Witziges, Süßes, total Unnötiges, aber trotzdem wahrscheinlich, ne?
Ich meine, der Opa gibt ja irgendwann mal so einen Tipp im weitesten Sinne. Ja, es ist was Bahnbrechendes, das doch große Veränderungen bringen, aber deutlicher wird er nicht.
Nee, und da denkt man aber auch, ganz ehrlich, da denkt man doch, ja, ist klar, sowas Bahnbrechendes wie der Eierschalen-Sollbruchstellen-Verursacher oder sowas.
Genau sowas stellt man sich da vor bei Ben Peck. Eben. Also nicht, dass der irgendwie das Rad neu erfunden hat oder sonst irgendwie. Also, nee, das traut man dem Opa nicht wirklich zu. Mm-mm. Aber wir erfahren es ja auch lange nicht, aber es ist wichtig. Es passiert, was passieren muss, sie fahren weiter. Weil es ist ja ein Roadtrip. Und dann kommt die erste Übernachtung. Und auch hier, man geht noch mal ein Ründchen spazieren. Es wird relativ viel spaziert in dieser Folge, finde ich. Mhm. Wenn sie nicht fahren, dann spazieren sie. Und hier wird ein Ausflug zum Hafen gemacht. Erstmal ohne Opa. Und Bob setzt sich auf eine Bank. Alles wunderbar. Und Schnabel scheint wirklich komplett verwirrt zu sein, weil der setzt sich neben Bob und er kennt ihn nicht. Erstmal nicht. Wo ich auch dachte so, okay, haben die den Nebel mitgenommen? Das ist irgendwie, da ist es dann ein bisschen komisch. Und da ist es auch etwas komisch, dass Schnabel den schon wieder begegnet. Mhm. Aber es macht erstmal den Eindruck, als wäre Schnabel nicht wegen der drei da, weil er wird von jemandem angesprochen. Der scheint also da verabredet gewesen zu sein.
Genau.
Und in dieses Date platzt Opa Peck. Macht natürlich wieder die Riesenwelle und es wird abgereist.
Genau, es wird abgereist. Mr. Schnabel findet das nicht so gut. Der rennt den irgendwie noch schreiend hinterher. Man hört gar nicht so richtig, was er da sagt.
Irgendwas von warten Sie und so, aber
genau,
mehr
warten
auch
Sie,
nicht.
Warten Sie.
Ja.
Genau, man wundert sich, aber man weiß nicht mehr. Ja. Und du hast ja gerade schon so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, den Geisteszustand von unser Mr. Peck angesprochen.
Peck oder Schnabel?
Jetzt in dem Fall vom Peck.
Okay, gut.
Und da wollte ich dich mal zu fragen. Also, ob vielleicht, also die Mrs. Shaw deutet es ja schon so an, dass der vielleicht irgendwie nicht so richtig zurechnungsfähig ist. Dann haben wir dieses mit dem Nebel, er geht verschollen oder er verschwindet. Dann erkennt er Bob nicht. Und auch später passieren ja so Sachen, wo man sich halt denkt, okay, also der ist halt grundsätzlich sehr impulsiv und streitsüchtig.
Ja,
das
auf
ist
jeden
ja schon
Fall.
Klar. Aber von einer viel späteren Folge wissen wir ja, dass bei der Insel des Vergessens, dass er da eigentlich den Demenzkranken spielt, aber man weiß da auch nie so recht, so typisch Mr. Peck, ist es wirklich gespielt oder ist es echt? Und da frage ich mich halt schon, ob er vielleicht da auch schon Richtung Demenz gegangen ist und ob dieser Nebel ein Symbol dafür war, das wollte ich jetzt mal so in den Raum werfen.
Könnte sein, aber das nicht, den Bob nicht erkennen, das ist Schnabel.
Ach so, stimmt. Okay, da habe ich die gerade in einen Topf geworfen.
Ja, weil das ist Schnabel, der sich neben Bob setzt und ihn nicht erkennt.
Stimmt. Okay,
aber grundsätzlich,
aber trotz,
ja, an manchen
genau,
Stellen
trotz alledem
könnte es also entweder ist es Realitätsverlust oder völliges sich selbst überschätzen, vor allen Dingen in Bezug auf die Erfindung, weil er ja davon ausgeht, die ganze Welt ist hinter ihm her, wegen seiner Erfindung. Also, auch wenn man zum Schluss erfährt, was es ist, so bahnbrechend, naja.
Man erfährt es im Hörspiel
nicht. Nee, im Hörspiel
nicht,
das stimmt,
ist.
Das stimmt.
Also das wollte ich jetzt hier nochmal gerade einhaken. Man erfährt es ja nicht, aber da können wir vielleicht ja später nochmal drüber reden.
Ja.
Aber also ich habe schon den Eindruck, ich weiß nicht, ob es bewusst oder unbewusst reingeschrieben ist, es soll zumindest den Eindruck erwecken, als wäre er nicht ganz bei sich zum Teil, als wäre er schon ein bisschen verwirrt.
Oder die Mutter am Anfang ist, sagt auch einmal, der senile, sie sagt nicht Idiot, aber der senile alte Mann oder irgendwie sowas. Also sie nutzt auf jeden Fall das Wort senil im Zusammenhang mit ihrem Vater. Aber eben Ärger, ne?
Genau. Ist halt wirklich die Frage, ist es bewusst so geschrieben, dass man nur den Eindruck hat? Oder ist es im Hinterkopf schon so angelegt, dass er da wirklich schon so ein bisschen demenziell, oder was du auch gerade gesagt hast, ist ja eigentlich eher fast schon schizophren, auf jeden Fall, dass sein Gemütszustand irgendwie in irgendeiner Form vielleicht schwierig ist oder dass er da, ja.
Also ich glaube nicht, dass er da tatsächlich schon irgendein Demenz oder ähnliches Problem hat, das glaube ich nicht. Ich glaube, dass er auch da einfach damit spielt. Er ist ja ein älterer Herr, weil er ist immerhin schon ein Großvater und so klein ist Peter ja nun nicht mehr. Ne? Wir sind ja bei mindestens 16. Da denke ich mir so, wahrscheinlich spielt er da auch so ein bisschen mit. Und vielleicht kommt er damit auch, weil offensichtlich passiert ihm ja mal der ein oder andere Patzer mit seinen Erfindungen, kommt er dann mit dieser, ach, ich bin doch nur ein harmloser alter Mann-Nummer auch wieder raus aus diesen Dingen. Ne? Also ich glaube, das ist so, wir waren beim Captain Blaubeer am Anfang. Was ist wahr, was ist gelogen? Das weiß man bei ihm, glaube ich, einfach nicht.
Das okay. Also du meinst schon eher, dass es so angelegt ist von der Rolle, dass er damit spielt und uns da ein vormacht und man selber einfach nie wissen soll, wann ist er jetzt wirklich er und wann spielt er da so ein bisschen. Ja, möglich.
Weil ich glaube, hätte die Mutter wirklich Angst, dass ihr Vater senil ist, würde sie nicht drei Jugendliche zu dem ins Auto setzen und einmal quer durch Amerika scheuchen. Also
das stimmt.
Das glaube ich dann eher nicht.
Aber generell ist Mr. Peck ja auch sehr stur und jähzornig im einen Moment. Und dann im nächsten Moment ist er wieder total auch liebevoll und großväterlich. Ne? Ja. Also er ist wirklich so ein, zumindest ein sehr extremer Typ. Also so in seinen Stimmungsschwankungen. Das kann man auf jeden Fall sagen, dass auf er da, also diese Wippe geht schnell von rechts nach links.
Ja, also zu den dreien ist er eigentlich, außer wenn später Justus ja mal sagt, vielleicht geht es ja gar nicht um die Erfindung, wie jetzt? Mhm. Natürlich, um was denn sonst?
Das kann ja schon mal gar nicht sein. Ne?
Also wie kannst du an mir und meiner Erfindung zweifeln, Justus? Ja, wie kannst du nur? Ja. Aber ansonsten ist er den dreien gegenüber immer nett und freundlich und hört ja auch auf die drei im Rahmen der Notwendigkeiten. Aber wir haben es ja auch, das taucht ja auch mehrfach die Polizei auf an bestimmten Stellen, dass die Polizei erstmal brav zuhört, wenn er anfängt, über seine Erfindung zu erzählen, über die er aber ja nicht reden darf, weil die ja so geheim ist, dass die Polizei sehr schnell das Interesse verliert.
Genau, und da denke ich halt, okay, die Polizei hat auf jeden Fall den Eindruck, als wäre er vielleicht ein bisschen senil und wird da totalen Quatsch erzählen.
Ja.
Aber auch das ist ja im Endeffekt eine super gute Tarnung.
Klar. Das ist so ein bisschen wie, ich habe Aliens gesehen. Ja, genau. Ich tue jetzt so, als würde ich ihnen zuhören, aber eigentlich habe ich schon abgeschaltet. So ähnlich stelle ich mir das mit Opa Ben bei der Polizei vor, wenn er anfängt von der Erfindung zu reden. Also auch hier wieder, leider habe ich keine besonders gute Überleitung diesmal, aber wir bleiben im Thema.
Ach komm.
Es wird weitergefahren.
Es wird weitergefahren und es passieren insgesamt halt immer mehr sehr merkwürdige Dinge.
Ja.
Also das Hotel, wo sie Unterschlupf finden, hat erst einen Feueralarm, beziehungsweise nicht nur einen Feueralarm, sondern
es brennt tatsächlich.
Es brennt. Und sie kommen dann, ist auch schon sehr dramatisch mal wieder. Mhm. Und sie kommen zurück und alle Zimmer sind durchwühlt. Und da geht es ja dann so richtig los. Also da ist ja Mr. Peck total aufgescheucht. Und ich glaube, das ist auch der Moment, wo die drei und vor allem auch Justus das dann so richtig ernst nehmen, das erste Mal.
Sie sind auch zu weit mittlerweile von zu Hause weg, um dass das noch Zufall sein kann. In dem Hotel ist auch vorher, dass Bob sieht, dass Nabel ums Auto rumläuft und guckt, ob irgendeine Tür auf ist. Mhm. Also es ist offensichtlich, er ist an irgendwas, was die vier dabei haben, interessiert. Natürlich gehen wir alle erstmal davon aus, es ist die Erfindung. Ganz klar. Sagt Opa ja auch immer wieder. Und dann brennt eben zufällig auch noch das Hotel. Die Zimmer werden durchsucht, aber es wird nichts mitgenommen. Die Brieftasche bleibt liegen. ist also auch kein Taschendieb gewesen, der da jetzt zufällig sich den Tag ausgesucht hat, oder Hoteldieb. Mhm. Also es ist schon sehr eindeutig, dass Snabel hinter irgendwas her ist.
Ja, und sie fahren dann ja auch weiter und es bleibt dabei, quasi egal, wo sie aufkreuzen, immer ist Snabel am Start.
Sie fragen sich auch irgendwann, wieso findet der uns eigentlich ständig?
Genau, und die Lösung ist?
Tadadada, eine Wanze.
Der Klassiker. Und es ist irgendwie da in dieser Folge oft so, dass Justus sagt, ach ja, das machen wir ja auch immer so. Lass uns doch mal nach einer Wanze gucken. Wo ich denke, da hängt Justus so ein bisschen hinterher. Da kommt er ein bisschen spät drauf, finde ich. Ja. Da werden die schon ganz schön lange verfolgt. Also Justus versucht da ziemlich lang, glaube ich, ans Gute zu glauben, bis er das irgendwie auch checkt. Die Wanze wird entfernt.
Das ist auch ungewöhnlich hier, weil Justus ist ja normalerweise der, der überall Kriminalfälle sieht. Aber er ist hier derjenige, der den Opa immer wieder runterholt und sagt, naja, das kann auch ein Zufall sein. Also es ist
vielleicht hat er die Rolle als Begleiter und den Opa wieder runterzuholen so in den Fokus gestellt, dass er so ein bisschen seine detektivische, seine Spürnase vergessen hat.
Wahrscheinlich.
Aber es passiert dann ja auch selbst nach der Entfernung von der Wanze, dass sie wieder aufgespürt werden.
Ja, und da
ist halt die Frage, clevere Idee. Genau. Ja. Wer löst's? Da ist es Bob. Also ich finde es auch sehr ausgewogen von den drei Fragezeichen, was sie so einbringen in die Folge. Er sagt nämlich, überleg doch mal. Wir sind hier immer an den Touri-Orten und natürlich guckt er dann immer an diesen Orten, muss nur lange genug warten und da kommen wir. Obwohl ich mir da so dachte, na, das hinkt schon so ein bisschen.
Ja, ich meine, gehen wir mal davon aus, dass Snabel weiß, wo Ben Peck hin will. Also er hat Start- und Zielpunkt. Dann guckst du dazwischen, welche Sehenswürdigkeiten sind da, die sich ein älterer Herr mit drei Jugendlichen wahrscheinlich angucken wird. Ja, und sie sind auch zu zweit. Also dieser Herr im Nebel vom Anfang, der taucht ja auch irgendwann nochmal auf. Also offensichtlich verfolgen sie die vier zu zweit. Aber trotzdem, aber ich gebe dir recht, der kann nicht an sämtlichen Sehenswürdigkeiten sitzen bleiben und warten, bis mal einer vorbeikommt. So.
Ich weiß jetzt zum Beispiel ganz sicher, die Kerstin kommt in den nächsten zwei Tagen an Kölner Dom. Und ich setze mich ans Haupttor und, weiß ich nicht, mein fieser Nebelkumpel setzt sich an die Treppe. So, wie wahrscheinlich ist es, dass ich dich wirklich sehe? Ich meine, gut, das sind vier Personen, die dann spotten müssen. Ich glaube, das ist schon also nicht so schwierig wie eine einzelne Person. Aber dass man dann genau zu dem Zeitpunkt nicht auf Toilette ist, da wirklich sitzt und die Personen an dem Eingang vorbeikommen, wo du sitzt, ich weiß nicht. Das fand ich irgendwie ein bisschen. Da habe ich aber dann auch wieder mit zu viel Logik versucht, ranzugehen. Ne?
Definitiv. Glaub, das ist dann generell nicht gut. Die Folge, also es ist, ich will jetzt hier nicht schon in die Wertung gehen, aber grundsätzlich, die Folge ist eine gute, aber sie ist definitiv auf Kinderlogik zugeschnitten.
Ja, da darfst du nicht so viel hinterfragen.
Genau. Also das ist, weil es ist ja auch, dass dieser Nebelpartner irgendwann auf der Fähre auftaucht. Das ist exakt die Fähre, wo die vier drauf sind. Und dann hat auch gesagt, wie lange mag der arme Mensch da gesessen haben?
Der ist hin und her, der hat sich direkt so ein 100er-Abo gekauft, wahrscheinlich.
Der wohnt jetzt da.
Obwohl bei einer Fähre finde ich es schon wieder logischer, weil da gibt es nur einen Punkt, wo alle drauf müssen und dann setze ich mich da irgendwo hin mit einem Kaffee und sitze da und warte und gucke. Und die wissen ja auch, wie das Auto aussieht und so, da gehe ich fast schon eher mit. Also.
Aber bei diesem Wanderweg, da denkst du dann auch so, okay, jetzt wird es schwierig. Aber na gut. Mhm. Wie gesagt, für Kinderlogik ist das alles vollkommen nachvollziehbar und alles richtig und alles toll.
Ja, und auch ein bisschen aufregend, weil man wird ja immer wieder, also die haben dann ja auch so Touri-Momente, dann zeigen sie ja, oder Mr. Peck zeigt ja auch, wo Peters Großmutter aufgewachsen ist und so. Das ist dann schon auch irgendwie so kuschelig, familiär, aber immer und immer wieder werden sie aufgespürt von Snabel und dem Nebelmann, nenne ich ihn mal.
Ja. Und Bob hat dann ja eben die warten hier an den Sehenswürdigkeiten auf uns. Daraufhin beschließt Opa, Schluss aus, Sightseeing ist vorbei, wir fahren jetzt auf dem direkten Wege, um die endgültig abzuhängen nach New York.
Ja, ist auch eine gute Idee.
Ja, das scheint auch erstmal zu funktionieren. Snabel und Nebelmann werden längere Zeit nicht gesichtet. bis, und hier ist wieder mal Hashtag Zeitgeist, Bob neue Filme kaufen muss für seine Kamera.
Ja, das, also da geht ja dann schon eigentlich, die Auflösung beginnt da. Also das ist ja schon die Einleitung des Grand Finals, denn ja. Sie stellen irgendwie fest, dass, ja, im Endeffekt kann man es einfach jetzt schon verkürzt sagen, die Taschen vertauscht wurden.
Ja.
Und zwar von dem Mr. Snabel und
Bob. Die haben die gleiche Kamera.
Die Taschen haben die vertauscht wurden.
Auf der Bank, genau, und zwar wohl versehentlich
von
vertauscht.
Mr. Snabel und Bob, genau. Und ja, dann natürlich die logische Schlussfolgerung ist, dann lass uns doch mal gucken, was auf den Film ist.
Genau. Ich wollte noch kurz zu der versuchten Entführung von Bob kommen.
Ach ja, stimmt.
Weil ich finde, Bob reagiert da wirklich hervorragend. Also er ist in dem Einkaufscenter, um eben neue Filme zu holen und wird vom Nebelmann angesprochen. Und der will den quasi, ne, so, du hast es nicht dabei, dann gehen wir es jetzt holen, und will den halt mitnehmen. Und Bob schreit sofort Alarm, lassen Sie mich los, ne, ich kenne Sie nicht. Macht also die Leute auf sich aufmerksam. Der Nebelmann behauptet dann, ich bin der Vater, der Junge ist an Drogen geraten, ich kümmere mich da selber drum. Und Bob löst das dann damit auf, ach ja, Sie wissen ja noch nicht mal meinen Namen. Er nennt auch prompt einen falschen Namen. Mhm. Und Bob weist sich mit seinem Schülerausweis aus, und daraufhin wird die Polizei gerufen. Und der Nebelmann flüchtet erstmal.
Genau.
Aber ich finde, Bob hat da wirklich hervorragend und reagiert, um aus der Nummer rauszukommen, um eben nicht entführt zu werden.
Total. Und ich weiß nicht, ob ich das so verinnerlicht habe als Kind oder woher ich das habe. Ich habe auch noch in Erinnerung, wenn dich eine erwachsene Person anspricht, dann musst du die ganz laut siezen, damit alle drumherum mitbekommen, dass du nicht irgendwie verwandt bist mit der Person und es eben nicht dein Vater, Onkel oder sonst wer ist, sondern dass du die Person nicht kennst. Und da musste ich so ein bisschen, ja, wahrscheinlich wird uns das früher einfach immer gesagt.
Wahrscheinlich.
Und es hatte vielleicht auch so ein bisschen erzieherische eine erzieherische Grundidee, die Kinder da nochmal dran zu erinnern. Also ich hatte direkt so ein Revival gesagt, habe auch gedacht, so, er hat alles richtig gemacht, er hat sich gut verteidigt und er ist ja auch gut rausgekommen. Absolut. Und ich finde bei der Szene übrigens, die Zwischenrufe von den, ja, ich sag mal, anderen Besuchern von diesem Shoppingcenter total gut. Das, also ist sehr atmosphärisch.
Ja, also generell, man hat auch am Anfang das Gefühl, der Raum ist einfach größer. Man hat das Gefühl von Einkaufszentrum.
Ja, da ist irgendwie Heil drin, das stimmt.
Das ist wirklich gut gemacht. Also. Ja, genau. Und daraufhin hat dann, ich glaube, es ist Justus, die Eingebung, lass uns doch mal nach den Filmen gucken.
Genau.
Auf jeden Fall gehen sie dann zu einem Schnellentwicklungsservice. Auch hier wieder Hashtag Zeitgeist.
Kennt man alles nicht mehr.
Nee, heute, wer bringt denn heute noch einen Film zum Entwickeln? Niemand. Und Bob kommt dann mit 7 entwickelten Filmen zurück, also mit 7 Tütchen. Und sie gucken sich die Bilder an und dann sind da auf einmal Fotos, die Bob definitiv nicht gemacht hat, weil es sind irgendwelche Aufnahmen von einer Militäranlage. Und ja, das ist also definitiv nicht von Bob.
Und dann geht's ratzfatz, weil es wird sofort quasi in dem Moment aufgelöst und da komme ich gehirnmäßig nicht mit. Snabel ist ein Spion, weil er irgendwelche Anlagen von der CIA oder von irgendwelchen Behörden von innen fotografiert hat, irgendwelche Pläne.
Ja.
Und deswegen müssen wir jetzt schnell nach New York und zur CIA und zum FBI, genau, nicht CIA, und das auflösen. Und ich dachte mir halt so, okay, nochmal alles zurückspulen. Beim zweiten Mal hören dachte ich, gibt es irgendeine Art von Hinweis, aber nein. Ist einfach so aus der Hüfte geschossen.
Ja. Also es ist einfach
so, weil zur Kinderlogik,
Sachen, ne? Es ist, weiß nicht, ich sag jetzt mal, eine Rollbahn mit 3 Flugzeugen drauf, die nicht Verkehrsmaschinen sind, sondern offensichtlich irgendwelche Kampfflieger, sage ich jetzt mal. Und Justus sagt sofort, ne, dass der muss ein Spion sein. Und das war, wir sind quasi in die Übergabe geplatzt, als die Kameras vertauscht wurden. Da finde ich auch, ja, es könnte aber auch einfach andere Erklärungen dafür geben. Mhm. Dass du verwirrt bist bei CIA und FBI, finde ich witzig, weil meines Wissens nach ist das FBI der Inlandsgeheimdienst.
Okay.
Und der CIA ist für alles außerhalb der USA zuständig. Man korrigiere mich, wenn ich falsch liege.
Also FBI ist ja Federal Bureau of Investigation und CIA ist...
Ja. Ja, müsste ich jetzt
nachdenken. Schlecht recherchiert haben wir. Ja, Jenny! Ja, ja.
Genau, es gibt Abzüge in der B-Note.
Ja.
Aber ja, auf jeden Fall, gut, vielleicht vertue ich mich auch da und das FBI wäre trotzdem zuständig, weil er ja auf der heimischen Boden gefasst wurde. Mhm. Aber ich glaube, das führt jetzt auch zu weit in die amerikanische Rechtsprechung, wenn wir das jetzt hier aufdröseln.
Und wahrscheinlich, egal was wir sagen, es ist eh wahrscheinlich falsch, von daher.
Ja. Und damals
möge man als uns Kind, das verzeihen.
FBI ist schon ganz groß und wow.
Ja.
Da kommt dann auch Lutz McKenzie zu Wort im wahrsten Sinne des Wortes. Und auch hier mit dem Erwachsenenohr finde ich, das FBI ist sehr schnell sehr zutraulich. Da stehen drei Jungs mit einem alten Herrn im Büro,
ja,
haben irgendwelche random Fotos in der Hand, ja, und erzählen was von einem Nachbarn, der Gartengeräte klaut und Militäranlagen fotografiert. Da denke ich dann so, die Polizei vorher hat es nicht interessiert. Okay, die hatten noch die Fotos nicht, aber egal. Und das FBI sagt sofort, ja, da müssen wir was tun. Und gefühlt ist sofort die Sonderkommission gegründet und eine Hunderschaft rausgegangen. Und dann denke ich, ihr seid ein bisschen schnell.
Genau, und da kommt halt Tempo in die Geschichte, weil so gefühlt von diesem Moment, wir gucken uns Fotos an von Landebahnen, zu Grand Finale ist, also da vergeht schon noch ein bisschen Zeit, aber rein von der gefühlten Erzählzeit sind das, also ist so der erste Part 45 Minuten und das, was jetzt alles passiert, 5 Minuten, weil die fahren dann ja nach New York, dann kommt noch diese, jetzt wollte ich schon sagen, Tulpenzüchterin, nein, diese Orchideenzüchterin ins Spiel, was auch so eine Art Eingebung von Justus war, weil ja Ed Snabel auch eben diese Pflanzen züchtet und da kommt man ja dann darauf, dass wenn da so ein Event ist in der Stadt, dass Snabel dann da auch sein muss und das ist irgendwie alles so.
Ja, und da finde ich,
auf den Punkt, ne?
Da wird es A, etwas hektisch im Erzählen
und
da auch hier wieder fürs Erwachsenenohr echt unlogisch. Weil wenn Snabel da ist, um seine Spionagekarriere aufrechtzuerhalten, hat er garantiert nicht die Zeit, sich mal eben auf irgendeinem Orchideenkongress rumzutreiben.
Ja, und das ist jetzt die Frage. Snabel scheint so eine Art Teilzeitspion zu sein, weil er auch ganz schön ernst seine Orchideenzucht nimmt, der noch todernst, weil neben seinem Riesenauftrag, der eigentlich, also wenn ich jetzt wirklich davon ausgehe als Spion, dann muss das ja absolut im Fokus sein, diese hochsensiblen Fotos zurückzubekommen, egal was es kostet.
Ja. Also da ist so, ich meine, das Orchideen, er züchtet die ja nicht nur, er verkauft sie ja auch, es ist sein Lebensunterhalt. Oder aber eben seine Tarnidentität.
Ja, aber nee, ganz ehrlich, die Tarnidentität ist in dem Moment, wo ich den Auftrag als Spion gefährde, ist ja total zweitrangig.
Ja.
Wenn ich eine Tarnidentität aufrechterhalten will, dann mache ich nicht sowas. Also der gefährdet sich ja halt. Es ist dumm einfach.
Ja. Und natürlich, ne, Justus ruft das FBI an und sagt, haha, da ist ein Orchideenkongress, da könnte er eventuell hinkommen. Das FBI hat auch nichts Besseres zu tun, als da eine Hundertschaft gefühlt hinzuschicken. Und natürlich, Snabel taucht auf.
Genau, wir haben ihn, großes Trara.
Ja, nochmal großer Auftritt, eine Sekunde zu spät von Opa Peck. Der brüllt, Spion, Dieb! Ja, Opa ist gut, wir haben ihn.
Er will nochmal sich groß in Szene setzen, aber es hat gar keinen Sinn mehr, denn es ist alles schon gelaufen.
Ja.
Und jetzt kommt für mich eigentlich der größte Plot-Twist in diesem Hörspiel. Du weißt, was ich sagen möchte,
absolut,
oder?
Absolut, absolut.
Eigentlich alles ist schon gelaufen. Man denkt sich, okay, gleich kann ich hier das Hörspiel zur Seite legen. Habe ja eine schöne Folge. Dann kommt Justus zu Peter und Bob und sagt, übrigens, was ich gerade erfahren habe, ganz nebenbei, die Erfindung hat der Opa schon vorher per Post geschickt.
Ja.
Das heißt, er hatte diese, Entschuldigung, aber fucking Erfindung die ganze Zeit nicht dabei. Und wie reagieren Peter und Bob? Quasi gar nicht.
Nö, gar nicht. Das ist so, ja, passt also zu ihm.
Ja, und da denke ich mir, okay, also Riesendrama, fast Entführung, alles total gefährlich. Und dann erfahren die das und denken sich, ach, haha, typisch Opa, Schwamm drüber.
Ja, anscheinend. Weil, ich meine, Opa sagt ja auch die ganze Zeit, er wird es nicht finden. Er kann es nicht finden.
Genau, das sagt er nämlich ganz am Anfang. Das ist mir ja dann beim zweiten oder dritten Hören auch nochmal total aufgefallen, wo die ja im Hotel sind, wo das ja durchsucht wurde. Und er sagt, genau, er kann ihn nicht finden. Da geht man ja davon aus, dass er das einfach besonders gut versteckt hat. Mhm. So, und an der Stelle, stimmt, das stützt deine These nochmal, dass Ben Peck überhaupt nicht verwirrt ist.
Ja.
Sondern dass dem einfach schrotzelangweilig war und der richtig Action und Remi-Demi wollte.
Genau. Der hatte einfach anfangs Lust auf einen netten Roadtrip, weil er hätte ja auch fliegen können, mal ganz ehrlich. Aber nein, er hatte Lust, ach, gucken wir uns mal ein bisschen das Land an. Dann kam noch nett die Enkel, also der Enkel mit Freunden dazu. Ja, dann machen wir es richtig lustig. Dann war noch ein bisschen Aufregung durch einen spionierenden Nachbarn. Also es für Ben Peck war das die Reise seines Lebens, glaube ich. Der hatte richtig Spaß.
Auf jeden Fall. Und jetzt gibt es noch zwei Fragen für mich zu klären, bevor wir dann in die Bewertung kommen. Zum einen das Patent. Lass uns da mal kurz sprechen, weil eigentlich die Folge ist im Hörspiel vorbei. Und ja, wir haben ja gerade schon drüber gesprochen, wir vermuten irgendwie irgendein Quatschpatent.
Ja.
Und es wird aber nicht aufgelöst.
Im Hörspiel wird es nicht aufgelöst. Nein.
Wir wissen die Lösung.
Durch Fremdhören wissen wir die Lösung, weil im Buch wird es wohl aufgelöst.
Ja.
Es ist ein Ventil für einen Raumanzug.
Und dadurch kann der Anzug kleiner werden. NASA natürlich daran interessiert.
Ja. Dadurch können sich die Astronauten besser bewegen, weil der Anzug kleiner werden kann. Und das ist das bahnbrechende Ding, was Ben Peck da erfunden hat.
So, und das trauen wir Ben Peck eigentlich nicht zu, sowas zu erfinden.
Nee, also jemand, der eine Feuerlöschanlage erfindet, die bei einer Zigarette einen ganzen Laden unter Wasser setzt. Ich weiß nicht, ob ich das Ventil einfach so nutzen wollte im Raum, im Weltraum.
Meinst du, dann auf einmal werden die nass, die Astronauten?
Ja, Houston, wir haben ein Problem.
Und es heißt Ben Peck.
Ja. Genau, der hat was erfunden.
Genau, das war so das eine, wo ich halt dachte, okay, das ist schon, also das ist am Ende schon fast absurd, diese Auflösung. Zum einen eben, dass wir erfahren, dass er die nie dabei hatte und dann, wenn wir jetzt wissen, worum es geht, ist schon echt witzig.
Ja.
Ja, und dann nochmal ganz kurz über Snabel, aka der Spion und Orchideenzüchter.
Ja.
Ich komme nicht hinterher. Das wird auch gar nicht erklärt. Er ist einfach ein Spion. Ist
ja,
das
es wird doch nicht erklärt, für wen, für einen Russen, für wen auch immer. Such dir einen aus. Es wird auch nicht wirklich geklärt, ist er ein Spion? Oder hat er aus anderen Gründen sogar ein Recht, die Fotos zu besitzen? Wir erfahren es. Es gibt keine wirkliche Auflösung.
Nein.
Nebelmann wird ja auch nicht gefangen, so dass wir es hören. Wahrscheinlich wird er irgendwann ermittelt, aber du erfährst nichts weiteres. Das ist auf dieser Orchideenversammlung irgendwo im Treppenhaus, sacken sie den Snabel ein und das war's.
Obwohl ich muss ja sagen, ein bisschen mag ich es ja eigentlich, wenn Storys so ein bisschen offen bleiben und an der Stelle kann ich das ganz gut aushalten.
Ja.
Natürlich mit Erwachsenen und Logikohr stellt man sich dann schon so ein bisschen die Frage, naja, bisschen mehr Kontext hätte ich mir gewünscht, aber an sich, ja.
Ja.
Sollen wir dann vielleicht kurz über das Cover sprechen?
Das können wir gerne tun.
Ein wunderschönes Eigarasch.
Ja.
Ein blauer Motorradfahrer, also ein Motorradfahrer in einer blauen Lederkluft mit Helm und Flamme auf dem Kopf. Und wir haben Fragezeichen, oder?
Ja, definitiv, weil wir haben mindestens drei Fragezeichen. Und noch ein Ehrenfragenzeichen für Opa. Was macht der Motorradfahrer da? Weil in dem ganzen Hörspiel wird nicht einmal ein Motorradfahrer erwähnt. Es ist ein hübsches Bild, aber mit der Story hat es, mit der Hörspielgeschichte, hat es absolut null und gar nichts zu tun.
Weil wenn ich jetzt den Titel und der unsichtbare Gegner und dieses Bild sehe, dann denke ich halt irgendwie, dass da quasi jemand ist, der mich verfolgt, der mich ausraubt und er ist unsichtbar, weil er halt immer in seiner Motorradkluft ist und ich weiß nur, er ist es. Und dann ist vielleicht der Plot-Twist, dass es eine Frau ist, womit ich nie gerechnet hätte und zusätzlich die Nachbarin oder sowas. Das wäre ja so ein guter, unsichtbarer Gegner. Aber können wir nicht mitgehen, können wir nicht mitziehen, mit dem Cover.
Nee, also mit dem Hörspiel, wie gesagt, hat es überhaupt nichts zu tun. Auch hier wieder, Fremdhören hilft. Im Bobcast wird es ja aufgelöst.
Genau.
Im Buch gibt es wohl eine Szene, wo die vier, also unsere drei Fragezeichen und Opa, von einer Motorradgang bedroht werden, die dann auch nicht weiter handlungsrelevant ist.
Genau.
Das scheint die Szene gewesen zu sein, die Frau Rasch hängen geblieben ist, woraufhin sie dann das Cover gestaltet hat.
Ja, eben.
Was fürs Betonen Buch wahrscheinlich
auf
etwas
eine
mehr,
Szene.
Genau. Was fürs Buch wahrscheinlich mehr Sinn macht als fürs Hörspiel. Da hätte man vielleicht, weiß ich, eine Orchidee drauf malen können oder sonst irgendwas.
Aber da hätte ich tatsächlich beim unsichtbaren Gegner mit dem Kennen jetzt der Geschichte, hätte ich eher vermutet, weil der unsichtbare Gegner ist ja im Endeffekt ein, also die Doppelidentität vom Snabel, dass er eben der Nachbar und der Spion ist und er ist mein Gegner. Also, dass man da vielleicht eher eine mysteriöse Gestalt nimmt oder diese Pläne vielleicht irgendwie im Hintergrund, dass man gar nicht richtig erkennt, dass das Pläne sind oder so eine Kamera oder irgendwas, was da,
also wir würden
in
auch
diese Geschichte mit reinspielt.
Tausend und eine, ein Cover einfallen, was besser passen würde als ausgerechnet dem Motorradfahrer, der im Buch schon nur mäßig Sinn macht und im Hörspiel gar keinen mehr. Also da, da gibt es einen Abzug in der B-Note.
Absolut. Sollen wir dann in die Bewertung gehen oder hast du noch irgendwas auf deinem Zettel, was noch unbedingt raus muss?
Ich habe nichts auf dem Zettel, was jetzt mit aller Gewalt noch in den Äther muss. Nein. Nö, wir können gerne in die Bewertung gehen. Möchtest
Magst
du dann
du
anfangen?
Starten?
Ja.
Ah, nein, ich will nicht. Okay, dann fange ich an. Also, ich habe noch mal gemerkt, weil, also das können wir jetzt mal an der Stelle verraten, es hat ein bisschen gedauert, bis diese Aufzeichnung zustande kam und der weise Hörspielgott wollte, dass ich die Folge mehrfach höre als üblich, weil wir einfach technische und sonstige Schwierigkeiten hatten. Vielleicht war das auch der Mumia-Fluch, man weiß es nicht.
Wer weiß.
Und als ich die dann nochmal hörte, die Folge, ich bin einfach total glücklich an sich mit der Folge. Mhm. Ich mag die Folge, weil sie ist rund, man hat dieses Roadtrip. Ich finde, man hat auch so ein bisschen dieses, ja, Amerika ist groß und Reisen und dieses ganze Familiäre. Ich mag einfach die ganze Geschichte, auch wenn sie natürlich an vielen Stellen sehr hinkt. Und ich mag, dass am Anfang das Erzähltempo ein bisschen langsamer ist und wir irgendwie auch die drei mal so ein bisschen im Holiday-Modus wirklich mal erleben und dass sie so ein bisschen langsamer auf die Schliche kommen und man als Hörerin natürlich schon viel früher da miträtseln konnte, das mag ich alles. Mhm. Ich mag auch die Musik und die ganze Atmosphäre, die geschaffen wird, hatten wir gerade, glaube ich, schon auch eine Sache genannt mit dem Kaufhaus. Ich mag auch dieses trockene Ende sozusagen, dass einfach das ganze Hörspiel obsolet ist, weil Ben Peck einfach diese scheiß Erfindung oder seine Verschriftlichung dazu einfach schon vorher geschickt hat. Ich finde, da hätte man irgendwie noch einen kleinen Gag machen müssen. Oder vielleicht ist er gerade so gut, weil er einfach nicht kommentiert wird. Da bin ich noch ein bisschen unentschieden.
Ja. Also ich mag ihn halt, weil er einfach
Folge
so
sehr
trocken fallen gelassen wird. Und dieses Ende liegt dann so, mach damit, was du willst, wir sind fertig.
Nimm. Und der Witz ist, wenn du in diesen 5 Sekunden, wo das gesagt wird, gerade nicht zuhörst, verpasst du das halt. Aber das mag ich halt so ein bisschen. Du musst halt schon irgendwie am Start sein bei der Folge. Und wie gesagt, bei mehrfachen Hören fallen dir so Sachen auf, wie das Ben Peck schon am Anfang im Hotelzimmer so sagt, er kann es nicht finden, egal wie gut er sucht.
Ja.
Von daher dürfen wir halbe Punkte vergeben, Kerstin.
Wer will es uns verbieten? Es sind nur wir zwei.
Okay. Dann kriegt die Folge von mir 9,5 von 10 Punkten.
Hohoho.
Ich liebe sie schon sehr und ich hatte sie so ein bisschen vergessen und bin so ein bisschen Fangirl wieder geworden und bin sehr, sehr dabei. Und die ganzen Logikfehler verzeihe ich der Folge.
Ja,
problemlos.
Also ich bin nicht ganz so hoch in den Punkten wie du, aber ich bin auch definitiv im oberen Drittel unterwegs. Weil, es ist eine alte Folge. Ich finde sie nicht ganz so nostalgisch wie manch andere, weil es ist kein Morton, es ist kein Skinny Norris. Ne? Aber trotzdem, es sind noch nicht mal Onkel Titus und Tante Mathilda. Aber trotzdem ist es ist nun mal eine alte Folge. Sie macht sehr viel Spaß. Sie ist alles in allem rund mit ein paar Ecken, möchte ich mal sagen. Und definitiv, das Kind in mir gibt 8 Punkte und die Erwachsene auch.
Wow, ich wollte gerade sagen, okay, das heißt, wovon reden wir? Also das heißt, wir haben 17,5 Punkte. Halbe Punkte zu vergeben, ergibt ja gar keinen Sinn, ne?
Soll ich 8,5 Punkte geben, damit wir wieder eine volle Punktzahl
haben?
Nein,
ich will dich überhaupt gar nicht beeinflussen.
Aber mit 8,5 könnte ich auch immer noch sehr, sehr gut leben. Dann geben wir 8,5, dann haben wir wieder eine gerade Zahl. Das passt schon. Ist gut. Nehme ich.
Sicher?
Ja.
Ey, wir kriegen so Ärger, ne?
Dann sollen sie halt das nächste Mal dabei sein, dann können sie uns stoppen.
Okay, dann sind wir bei einer Gesamtwertung von 9 Punkten.
Ja.
Wirkt so ein bisschen gefinkelt hier, ne? Also.
Nein, wir haben es, ich schwöre, wir haben das nicht vorher abgesprochen. Wir haben uns auch nicht gegenseitig beeinflusst oder sonst irgendwas.
Gar nicht.
Nein.
No way. Ja, also ich finde total verdient.
Ja.
Und ich weiß nicht, vielleicht habe ich sie auch irgendwie so oft gehört, dass mein Gehirn oder vielleicht waren da auch irgendwelche hidden, versteckte Botschaften in der Folge. So, du findest die Folge sehr gut oder so. Aber ich, je öfter ich sie hörte und dann ist ja eigentlich der ganze Witz schon weg, desto besser fand ich sie.
Ja, also ich fand auch sie beim ersten Mal hören war, ja, kommt dir bekannt vor, hast du als Kind mal gehört. Und dann hat man sie das zweite Mal gehört, das dritte Mal gehört. Dann fielen einem die Logiklöcher auf, aber ich habe sie sehr schnell verziehen. Das war sehr
die
schnell.
Die machen so, irgendwie nichts.
Ja. Ja, ist okay, ist für Kinder gemacht und für Kinder ist das logisch, was da passiert. Alles andere würde Kinder, behaupte ich jetzt mal, überfordern oder nicht interessieren. Nicht überfordern, aber nicht interessieren. Das ist zu viel Realität. Gib mir das, das passt, das nehme ich.
Ja, das hat was. Ja, was Unschuldiges, stimmt. Genau. Das könnte man vielleicht so zusammenfassen.
Das hat diese Folge definitiv, weil man ist zwar, sie ist spannend, weil die ja verfolgt werden, aber sie ist nie bedrohlich, finde ich.
Das stimmt. Und eigentlich habe ich jetzt total Lust, direkt Insel des Vergessens zu hören, um dann wirklich die Riesenschleife viele, viele Jahre später zu machen, weil... Ich meine, wie wir ja auch wissen, ist ja auch, ich glaube, ein knappes Jahr nach der Insel des Vergessens ist Völz ja auch gestorben.
Ja.
Er hat das wirklich auch selber schon in einem gebrechlichen Zustand gesprochen und das rührt irgendwie an mir. Da kann ich schon gar nicht mehr neutral bewerten auch. Ja. Vielleicht höre ich die auch einfach heute Abend zum Einschlafen. So Nostalgie plus noch so ein bisschen Rührseligkeit zusammengemischt. Dann weine ich mich in den Schlaf und bin ganz gerührt.
Das klingt nach einem guten Plan.
Dann gehe ich hier direkt mal an unser Regal und nehme mir mal direkt die Insel des Vergessens raus. Die leihe ich mir dann mal für heute Abend. Wir haben natürlich hier in unserer Kaffeeklatschzentrale alle Folgen in Kassettenform natürlich.
Natürlich.
Und ja, ich glaube, dann sind wir für heute durch.
Ja.
Machen wir mal ein bisschen frische Luft rein und dann...
Ja, und dann könnten wir ja auch schon mal das Salbei fertig binden oder den Salbei, wenn Jenny dann wieder da ist, damit wir sie ausräuchern können.
Ich glaube, dass, oder wahrscheinlich will sie uns ausräuchern, weil sie dann unsere Folge hört und sagt, was habt ihr denn da verhackstückt? Halbe Punkte. Wären wir mit dem Salbei richtig, kriegen wir einen drauf. Dann werden wir nämlich ausgeräuchert.
Ich bleibe bei meiner Aussage, dann müssen sie halt nicht wegfahren. Aus.
Genau. Sonst wechseln wir halt die Schlösser aus. So.
Ja, irgendwie sowas.
Drohung ist raus. Nein, wir schicken natürlich ganz liebe Grüße ans Ende der Welt und wünschen euch eine gute Zeit. Bis dahin. Tschüss.
Bis dann. Ciao.